Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Mit dem Ant.
Und dem Mitch. Ist es sonst nicht mal
Hallo,
andersrum?
Mitch.
Aber ist egal.
Ach, Copy-Paste-Fehler, wer weiß
Ja. Oh,
schon.
ja, wir sind aber auch mal offen für Neues.
Richtig.
Ja, wir begrüßen alle, die hier schon lange harten, nämlich eine Woche länger als üblich. Und wir haben uns nicht mal angekündigt, wir haben uns nicht mal entschuldigt dafür. Wir waren einfach nur
Nee.
verhindert in der Woche davor. Und jetzt haben wir das Ganze mal
Ja.
um eine Woche verlängert.
Genau. Die
Ich muss
meisten von
mich
euch werden es
entschuldigen.
gar nicht gemerkt haben, aber einige Potterminen und Pottermosse, ja, haben vielleicht ein bisschen geweint
Ja.
letzten Montag.
Beschwerdebriefe gab
Naja.
es.
Aber
Waschkörbeweise.
wir haben richtig keine Beschwerdebriefe an pottermos1977@gmail.com und auch nichts auf Twitter gehört von euch auf @pottermos1977.
Ja, shame on
Ja.
you. Das muss
No
ich
reaction.
bessern.
Also auch kein Grund, sich zu beschweren.
Oh, richtig, genau. Also, ich muss mich kurz entschuldigen. Letztes Mal wurde ich ja für meine so schöne Stimme gelobt und vielleicht heute ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Das liegt nicht daran, dass ich die ganze letzte Woche irgendwo in zwielichtigen Kneipen verbracht habe, sondern dass ich gestern mit einer Gruppe Schüler im Moviepark zu Bottrop war und dort tausend Tode gestorben bin und
Die
um mein Leben
Seele aus
geschrien
dem
habe.
Leib geschrien. Auf dem Freefall Tower.
Auf dem Freefall Tower und was es da dort noch alles gibt. Ja. Ja, so lange war es dann gar nicht, weil man ist ja auch schnell wieder unten. Aber da frage ich mich auch, vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Achterbahnen und Freizeitparks oder so. Ja, da fragt man sich immer, warum macht man das? Also, wieso tue ich mir das Ganze an? Macht dann aber doch irgendwie Spaß.
Da müssen wir mal einen Experten fragen. Wir haben ja einen Kollegen oder einen guten Freund, der auch großer Achterbahn-Enthusiast ist.
Ja, es gibt ja so Menschen, die reisen durch die ganzen Freizeitparks der Welt oder Europas oder so und testen da quasi die Achterbahn, ne? Macht das Achterbahn-Ranking
Genau.
und sowas, ja.
Genau.
Ist
Und
das
wenn man
einer?
davon nicht genug hat, spielt man auch am Computer hier Rollercoaster Tycoon und sowas.
Stimmt, das gab es ja auch mal. Wir wollten ja auch mal eine Folge machen über alte Videospiele.
Die wird aber niemals enden, die Folge. Es geht
Nein.
immer weiter.
Oh, hast du mitbekommen, es gibt ja ein Follow-up, ein Follow-up, ein Nachfolger zu Monkey Island jetzt, ne? Also das gab es, glaube ich, schon öfter mal, aber jetzt den offiziellen zweiten Teil oder das Sequel in einer ganz anderen grafischen
Richtig.
Optik. Aber mit
Genau,
dem
ganz neue
gleichen
grafische Optik.
Wortwitz. Ja.
Und ich habe es auch schon gespielt.
Ach, auf der
Das wollte ich dir
Website,
heute auch
oder?
erzählen.
Ja.
Das ist eine Überraschung. Ich habe es tatsächlich schon angespielt. Am Anfang so ein bisschen enttäuscht, dass es fängt nicht mit der Titelmusik, mit der berühmten an, sondern erstmal mit so einem Prolog. Aber den hat man sehr schnell durchgespielt. Und dann kommt das große Opening. Und es ist sehr viel ja, referenziell auf die ersten Folgen. Großer
Ja, ich
Spaß.
glaube,
Ja.
das ist wahrscheinlich das, was die Fans auch haben möchten, ne? Dreiköpfige
Genau.
Affen vielleicht? Monkey
Das könnte
Ranch?
passieren. Schwertkämpfe
Anybody?
mit Wortgefecht.
Oder war das überhaupt mit den dreiköpfigen
Genau.
Affen? Oder vertue ich mich damit? Zack McCracken.
Nee, dreiköpfige Affe. Oh. Doch,
Leute,
das ist Monkey Island, natürlich. Ich glaube, Teil
alles im
2 oder so.
Faktencheck.
Hinter dir steht ein dreiköpfiger Affe. Doch, doch. Das ist Monkey
Guybrush
Island.
Toothwood. Nee. Threepwood.
Threepwood.
Ja, Toothbrush.
Guybrush Threepwood. Mighty Pirate.
Toothbrush,
TM.
Threepbrush. Keine Ahnung.
Genau, also eigentlich folgt dieser Teil jetzt auf die ersten beiden. Also und heißt Return to Monkey Island. Ignoriert aber nicht, dass es auch einen Teil 3 bis 5 gab. Ja,
Ja,
es gibt dann am
ja.
Anfang so ein kleines Storybook, wo man durchblättern kann, wie Guybrush Threepwood halt seine Geschichte erzählt. Das ist ganz witzig gemacht.
Thorsten Sträter würde sagen, kann man noch mal zocken oder so.
Kann man nochmal zocken, genau. Kann ich auch wirklich empfehlen.
Also hast du das Spiel jetzt gekauft oder
Herausgekommen
hast du es
auf
nur irgendwo als
Steam.
Demo angespielt oder?
Nee, ich habe es wirklich auf Steam gekauft, damit ich es auf dem Mac
Für
spielen
den
kann.
Mac, okay.
Ich glaube, ja, 25 Euro oder so.
Können wir
Kannst
sogar
du aber
nicht.
auch für die Switch kaufen. Kostet dann, glaube ich, genauso viel.
Ach so, ich dachte, solche Spiele sind dann sofort mal, also so 60 € teuer oder sowas.
Nee, tatsächlich nicht.
Na dann.
Das kann man echt tatsächlich mal machen, finde ich. Kann man mal machen.
Recht. Okay, gut, haben wir ein bisschen Werbung gemacht für Monkey Island. Und ist es, was ist das eigentlich? Lukas-Film, gibt es das immer noch oder was ist das für eine
Herstellung? Nee.
Lukas Arts hieß das ja damals, glaube ich. Ne?
Richtig, Lukas Arts, das natürlich jetzt in der Kaufmasse von Star Wars an
Disney.
An Disney gegangen ist. Deswegen gab es ja lange Zeit auch das Problem, dass Ron Gilbert keinen weiteren Teil machen konnte, weil das eigentlich irgendwie jetzt zu Disney gehört, wo die ursprüngliche Geschichte ja herkommt. Weil ja, wir wissen ja auch, dass es in Walt Disney World diese Art Piratengeschichte halt was gibt, auf das schon Monkey Island sich bezogen hat und danach nochmal sich Pirates of the Caribbean bezogen hat. Mhm.
Ach so, da, genau, das war ja das Tolle jetzt an dieser neuen Folge, ne, dass das wieder der Originalschöpfer kreiert hat.
Ron Gilbert macht, genau. Ganz, ganz genau. Und auch der Sprecher, der ab dem dritten Teil, glaube ich, Guybrush Threepwood auch gesprochen hat, den haben sie auch wieder an Bord geholt. Mhm.
Ja, darauf trinken wir doch jetzt mal ein Malzbier, oder? Du elender Malzbiertrinker.
Nein, ein Rootbier ist natürlich das Original im Englisch. Zu Deutsch übersetzt, weil wir hier kein Rootbier kennen. Mhm. Malzbier, ja.
Ja.
Oder ein Grog.
Malzbier mit Grog. Ja, genau, das mit dem Rootbier, das ist dann auch erst aufgefallen, nachdem wir zum ersten Mal in Amerika waren, und zum einzigen Mal, in meinem Fall zumindest, vor ungefähr 30 Jahren oder so. Ja, ziemlich, ja, fast 30 Jahre, ne? Und dort dann in irgendeinem Freizeitpark, da sind wir wieder beim Thema, da gab es nämlich Free Refills und da gab es Rootbier en masse. Und das ist ja ein widerliches Zeug, das ist ja Guybrush Toothbrush hier, Toothpaste-mäßig, ne? Also das schmeckt, was ist das überhaupt? Also es schmeckt irgendwie wie, also das ist wie Zahnpasta, ne?
Das ist schon in so einer Art Minzwurzel, glaube ich, versetzt mit Kohlensäure.
Blah, genau. Also kein Wunder, dass das verunglimpft wird in diesem englischen Original von Monkey Island. Also kein Malzbier ist dagegen, also wirklich ein feines Getränk. Aber auch ein heute mal mit freundlicher Unterstützung der Paulaner Brauerei.
Prost.
Und zwar Xuffer, rot zapft es.
Alkoholfreies, naturtrübes Weizen-Zitrone ist schon leer.
Ja. Glück.
Naja.
Ja, gut, dann ist es aber jetzt auch an der Zeit, wo du merkst schon, ne? Also wirklich, ich habe nicht, ne? Und also es ist nur alles von der Star Trek-Achterbahn, vom Freefall Tower und von der Holzachterbahn vor allem.
Und es gibt noch viel zu erzählen, weil ich spoilere jetzt mal so ein bisschen. Das ist ja wieder eine typische Mitch-Nostalgie-Folge, die wir heute aufnehmen werden.
Ja, Retromania Deluxe sozusagen. Par excellence.
Genau, aber bevor wir das machen, kommen wir noch auf ein paar Themen zurück, über die wir in letzter Zeit ein bisschen gequatscht hatten.
Ja.
Und da übergebe ich doch direkt mit dem ersten Thema wieder an dich.
Echt?
Du hast am letzten Mal behauptet,
so, dass ja.
die Herren würden nicht auf Tour gehen.
In meiner
gehen.
Jugendlichen Naivität habe ich gedacht, jemand bringt ein Album heraus von der Größe einer Band, einer Größenordnung wie Muse und geht dann nicht auf Tour, weil es nur so ein Lückenfüllalbum ist. Aber ja, natürlich, gerade einen Tag nach unserer Produktion, nachdem wir es rausgehauen haben in die Welt, dieses Gerücht, kommt der Link auf der Muse-Seite zur Will of the People World Tour. Und was haben wir gemacht? Tickets gekauft. Ja, für Köln nächstes Jahr.
Wir hatten nichts Besseres zu tun, als sofort ein Ticket zu klicken. Ja. Auch diesmal ist es nur ein Konzert in Deutschland.
Richtig, deswegen haben wir sehr schnell Tickets gekauft.
Genau, wieder im Rheinenergiestadion zu Köln. Hm? Diese Sendung ist powered by Rheinenergie, dem lokalen Energieanbieter von Köln. Genau, und wie war schon vor ein paar Jahren da? Das erlebt haben, werden wir das jetzt wohl wieder erleben. Mhm. Aber diesmal gibt es eine wunderbare Support-Band vorher.
Ja, du sagtest, du sprachst davon und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ihr Oeuvre anzuhören.
Mein lieber Scholli, Royal Blood sind Special Guests. Die Herren haben mittlerweile 3 Alben gemacht und ich erinnere mich noch, als sei es gestern, dass wir beide, ich glaube, wir waren in Bochum auf dem Weihnachtsmarkt oder so und wir unterhielten uns über neue Musik und ich erzählte dir von einer neuen Band namens Royal Blood und du sagtest, mein Kollege hat mir letztens im Lehrerzimmer auch von dieser Band erzählt.
Ist das so?
Muss ich unbedingt mal reinhören.
Dann habe ich das total verdrängt. Könnte am Glühwein gelegen haben.
Vielleicht wirst du es wiedererkennen, wenn du ins erste Album hörst. Also die ersten beiden sind auf jeden Fall die Kracher, das dritte ist aber auch ganz okay. Mhm. Und ich erwarte auch tatsächlich, dass die, wenn sie jetzt als Special Guest gefeatured werden und nicht nur als Support Act, wie ich es gerade gesagt hatte, sondern als Special Guest, dass sie da auch eine ganze Stunde abliefern werden.
Ja, das wäre gut. Also mein letztes Mal, weiß ich nicht, ob das ein Support Act oder Special Guest war, aber auch immer ziemlich lame, wie wir jungen Leute sagen, ne?
Ja, nämlich das war langweilig. Ich hab's schon ganz vergessen.
Der mit John Smith so ein Weihnachtsalbum mal aufgenommen hat, der früher bei der Band mit R war, Razorlight. Ja, cool. Wie hieß er noch?
Ja, genau. Ja, dieser Razorlight-Typ.
Der hat dann auch sogar ein Muse-Cover gespielt. Fand ich kurios, dass das Support-Act dann was von der Hauptband spielt.
Ja. Gut, aber Muse könnte auch einen Song von Royal Blood covern. Das passt schon.
Okay.
Kann man machen. Also passt wirklich gut dazu, finde ich, zur Veranstaltung. Und wird natürlich eine mega Veranstaltung, wie wir es gewohnt sind. Die Preise steigen, wie immer. Aber gut.
Ja, also Leute, wenn ihr noch nichts Besseres vorhabt, nächstes Jahr im Mai, rein Energiestadion, Muse ist eine Bank. Ne?
Juni, ne?
Juni. 9. Juni, ist es. Juni wahrscheinlich. Okay.
Genau, auf der Rückseite von Muse, von Visions Magazin, was heute in meinem Postkasten war, ist auch das Plakat abgedruckt. Für dieses einzige Konzert, das davon geben wird.
Beim letzten Mal war
nicht so. Allein daran merkt man, dass es die größte Band ist, von der man überhaupt aktuell reden könnte.
Da flog so ein Fesselballon, fuhr, muss man ja korrekt sagen, ein Fesselballon über das Stadion. Das hatte nichts mit der Muse-Show zu tun. Die hatten ja, wie wir schon gesagt haben, ganz viel Konfetti und so weiter, aber der Fesselballon war wohl Zufall. Wirkt aber gut.
Genau, und derweil mussten wir auch feststellen, dass die ersten Bands im Line-Up das Hurricane und Southside Festival wurden veröffentlicht und auch da sind Muse nächstes Jahr dabei.
Ja klar, natürlich nehmen alles mit, was geht.
Die nehmen mit, was sie mitnehmen können. Ist recht. Aber da ist es noch lange hin und kostet auch unheimlich viel Geld. Okay, nächstes Thema. Wir haben mal über Cookies gesprochen, erinnerst du dich noch?
Ja, und zwar nicht die zum Essen, sondern die man immer anklicken oder abklicken oder wegklicken muss bei den Websites, bei jeder Website, die man
öffnet. Genau, diese kleinen Informationshäppchen im Browser, die man sich so gerne speichert oder nicht speichert. Was ich gar nicht damals wusste, aber mir schon gedacht habe, dass es sowas gibt. Es gibt tatsächlich Browser-Erweiterungen, sogenannte Plugins oder Add-ons oder wie auch immer der Browserhersteller die auch nennt,
zum Browser. Beispiel
Firefox, die dieses Wegklicken für einen erledigt. Also automatisch macht. Ja?
Oh, danke. Und oh, bitte,
her damit. Ja, da gibt es ein sehr, sehr bekanntes. Davon muss ich aber direkt warnen, weil dieses heißt I don't care about cookies. Das ist wohl die berühmteste Erweiterung, die es in dem Bereich gibt. I don't care about cookies. Und die wurde gerade von... Rubrik
einbauen? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wir unterbrechen uns ja nur selten. Aber mir fällt gerade ein, können wir nicht irgendwie mal so Audio, so Dingles machen, sowas wie immer wenn eine Warnung von dir kommt, irgendwie so eine Sirene oder sowas einbauen? Warnt. Entschieden.
Vor tun Sie das bitte nicht.
Lassen Sie die Laden Finger Sie von.
Nicht die Firefox-Cookies von der Firma Avast. Die Firma Avast, die haben auch einen ganz, ganz bekannten kostenlosen oder kostenlos zu Beginn wahrscheinlich nur Virenscanner. Und die kaufen gerne auch Plugins auf oder Erweiterungen, um an Nutzerdaten zu kommen. Und das tun sie auch, haben sie auch in diesem Fall gemacht. Also sie haben das letztens I don't care about cookies gekauft.
Ja.
Genau. Und die Erweiterung ist zwar nett, aber hatte überhaupt keinen Datenschutzaspekt. Also sie haben sich nicht die Mühe gegeben, in dem Cookie oder in der Erweiterung die so zu programmieren, dass die datensparsame Variante immer angeklickt wird. Ne? Mhm. Also ich möchte keine Cookies oder so oder möchte so wenig Cookie wie möglich. Sondern einfach nur weggeklickt. Aber Good News für alle Freunde von Firefox. Firefox macht das künftig selbst.
Ja.
Die wollen tatsächlich selbst einen datenschutzfreundlichen automatischen Cookie-Banner-Wegklick-Automatismus einbauen.
Und der heißt dann,
ne?
Auch
so genau wie die ganzen Browser schon diese ganzen Pop-Ups oder so blocken. Ne? So werden auch zukünftig Cookies-Banners nach und nach entsprechend automatisch weggeklickt. Ich frage mich, wie sie das machen wollen. Das ist natürlich nicht ganz simpel, weil du musst jeden Cookie-Banner-Hersteller kennen und wie die Dinger aufgebaut sind. ne, wie, als Mensch ist es ja schon schwierig auseinanderzuhalten, was denn jetzt die datensparsame Variante ist.
Aber sagtest du da damals nicht auch, dass es da auch so einen Marktführer gibt oder eine bestimmte Firma, die das, also weil die auch immer so ähnlich aussehen?
Genau, du kannst die kaufen. Du kannst sie für deine Webseite kaufen, aber da gibt es schon sehr viele, verschiedene.
Okay.
Die können natürlich auch verändert werden, ne? Und das ist dann so ein Katz-und-Maus-Spiel mit Firefox. Also, ne? Wissen, darauf reagiert Firefox, aber dann ändere ich es halt.
Ja.
Also, wie gut das funktionieren wird, das wird sich noch zeigen, meine Freunde.
Also ein bisschen wie mit den Viren, ne? Und den Impfungen. Entschuldigung, an alle Impfgegner, dass ich das böse I-Wort sage.
Tja. Aber hilft halt, ne? Ist wissenschaftlich und mit wissenschaftlicher Evidenz halt bewiesen. Impfen hilft. Tut mir leid, meine lieben Leute. kommen wir zum nächsten Thema. Das passt nämlich dazu, dieses Dark Pattern. Also das ich da damals auch erklärt hatte bei Cookie-Bannern, wo man immer dazu gedrängt wird, auf alle Speichern zu klicken. Also genau das zu klicken, was nicht gut für dich ist, sondern nur gut für den Anbieter. Hm. Und bleiben wir mal bei den Cookie-Banners. Netzpolitik.org hat mal die 100 reichweitenstärksten Webseiten, spiegel.de, bild.de, hast du nicht gesehen, ne? Dieses ganze Zeug in Deutschland untersucht.
Und den Portabossen.
Auf ihre Cookie-Banners. Ja. Und ich glaube, sie hatten herausgefunden, von 100 sind mehr als 70 halt datenschutzunfreundlich zu ihren Nutzern. Mhm. Also sie natschen die immer in Richtung alles akzeptieren.
Ja. Und also rein, weil es optisch, also so.
Genau,
so aussieht, optisch. Man das, ja, also direkt auf das Blaue klickt, ne, und nicht auf die grau hinterlegten oder irgendwo daneben noch so, aber erstmal im zweiten Blick zu erkennen ist. Ne.
Genau. Ein schöner Trick ist, den ich letztens immer wieder merke, ist, wenn du das auf dem Smartphone machst und du versuchst hochzuscrollen, den Cookie-Banner, und kommst aber nur bis zu dem alles akzeptieren, und erst beim zweiten Mal versuchen hochzuscrollen, kommst du dann weiter in dem Ding, weil du eigentlich nur noch, naja, Leute.
Man könnte es auch mit einer doppelten Verneinung machen, das wäre auch gut, weil die Leute einfach so richtig verwirrt, ne?
Ja.
Möchten sie nicht alle Cookies vielleicht zulassen oder so?
Ja, aber ich hoffe, da gibt es wenigstens eine Richtlinie der DSGVO, die sowas verhindert, also diese Kundenverarsche. Wie dem auch sei, zum Thema Dark Patterns, das wurde auch letztens berühmt, also was das ist, berühmt erklärt in der Sendung Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann in seiner Episode vom 16.09.
Dark Patterns kann auch ein Muse-Album sein.
Ja, natürlich. Das passt. Da erzählte er von In-App-Abzocke.
Ja. Ne?
Also Spiele. Die nur davon leben, dass Leute innerhalb der Spiele sich weitere Vorteile erkaufen.
Ja.
Ne? Oder dass man Spiele weiterspielen kann und nicht stundenlang Pausen machen muss oder so.
Mit virtueller Währung, die dann aber leider viel mehr kostet, als die, in die sie umgerechnet wird. Nein, umgekehrt. Ne?
Genau. Also völlige Verblendung und Verschleierung von Kosten. Es gibt auch genug Fälle, ich glaube, davon hat er auch berichtet, wo Kinder dann den PayPal-Account ihrer Eltern nutzen und dann auch die Kreditkarte heillos überzogen wird.
Ja, das ist schon Sucht, ne? Also.
Das ist, genau, das führt immer in der Sucht, in die Sucht, genau. Und diese Sucht wird halt begünstigt von solchen Dark Patterns. Genau, auch diese wunderbare Episode vom 16. September 22 kann ich nur empfehlen.
Dann warne ich doch auch mal davor. Liebe Eltern und Älterinnen, wenn ihr meint, euren Kindern zum 5. Geburtstag ein iPhone, wie heißt das? iPhone oder also sonst
ein iPhone,
vergleichbare nicht Produkte anderer Hersteller schenken zu müssen, macht doch bitte wenigstens Folgendes. Aktiviert oder deaktiviert die In-App-Käufe.
Mhm.
Ne? Denn so kann das Kind zwar den ganzen Tag daddeln, damit ihr eure Ruhe habt, aber wenigstens bleibt eure Kreditkarte verschont. Ist doch gar nicht so schwer, oder? In-App-Käufe deaktivieren.
Ja.
Hau, ich habe gesprochen.
Sehr gute Idee.
Oh, das war kulturelle Anerkennung. Das sagt aber dieser Typ bei Boba Fett auch, ne? Nicht Boba Fett, bei hier, der andere Star Wars-Typ, The Mandalorian. Der sagt auch immer
einer. Mandalorian. Das ist der Weg.
Das ist der Weg, genau. Apropos.
Bei Star Wars sind wir schon fast beim nächsten Thema.
Ja. Sind wir denn schon soweit? Dass das Thema, also das,
ich glaube, wir sind soweit.
Ja, 20 Minuten und das Thema fängt schon an. Ja, Retromania hat uns wieder ereilt. Ja, man guckt auch ganz viele Filme im Fernsehen, ne? Und auf der Kinoleinwand und in einem mittlerweile 45-jährigen Leben hat man doch auch ganz viel, worauf man zurückblicken kann. Und man fragt sich häufig doch, ja, ist es nur so diese Verklärung der eigenen Vergangenheit? Kennt bestimmt jeder, ne? Dass man sich irgendwie hinsetzt und sagt, oh, ich möchte mal wieder diesen tollen Film aus meiner Jugend gucken oder diese tolle Serie und mal wieder einmal Kind sein und habe ich schon so lange nicht mehr gesehen und dann kommt das und dann denkt man, oh, war das damals auch schon so oder hat man es nur nicht gemerkt? Das ist, aber es gibt ja auch tolle Filme, die man einfach mal generationenübergreifend weitergeben kann, auch wenn es tricktechnisch einfach überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Ne? Die Kinder sind ja auch verwöhnt heutzutage und haben andere Sehgewohnheiten entwickelt, ne? Ja, das typische schnellere Schnitte, ne? Also das ist ja immer das, worüber sich die Eltern dann beschweren, weil sie diese ganzen Kinderserien, aber darüber haben sie sich auch schon, wenn sie Zeichentrickserien und Nickelodeon und was alles da so läuft, darüber wurde sich aber auch schon vor 20 und 30 und vielleicht sogar 40 Jahren beschwert, was die Kinder da für einen Schrott gucken und das kann doch nur alles verblöden. Das soll aber jetzt nicht unser Thema sein. Vielleicht hat das, worüber wir gleich sprechen, uns ja auch nachhaltig verblödet, aber zumindest haben wir es gerade aus diesem Grund nicht gemerkt. Es geht um Filme, auch da könnte Thorsten Schreter sagen, kann man nochmal gucken, ne? Der hat ja so eine schöne Rubrik. Wir machen es nicht ganz so ausführlich wie Thorsten Schreter, dann werden wir nämlich noch, ja, also könnten wir eigentlich die nächsten 20 Podcast-Folgen mindestens damit füllen. Aber wir haben uns mal überlegt, der andere und ich, stellen wir nochmal eine Liste auf mit Filmen, die wir sagen würden, liebe Jugend, liebe Kinder, kann man nochmal gucken. Alles Filme, die wir damals so in den 80ern und 90er Jahren geschaut haben, ne?
Genau. Ich glaube, dann 80er und frühe 90er, ne?
Ja. Ich glaube, das war. Vielleicht sind so auch Filme die dabei, die schon etwas früher entstanden sind, die wir aber zu dieser Zeit halt zu sehen bekommen haben. Es gab ja noch kein Netflix, da musste man gucken. Kam irgendwie mal so eine Wiederholung im Fernsehen oder ein Special im Kino oder so, ne? War wieder was neu aufgelegt.
Aber genau, aber auch ganz uralte Sachen, die zwar noch gezeigt wurden, aber die nicht aus der Zeit stammen, haben wir weggelassen. Also Geschichten wie Pippi Langstrumpf oder das Dschungelbuch kommt jetzt nicht vor, ja. Weil das sind ja 60er oder 50er Jahre Klassiker. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern eher die Filme, die tatsächlich zu der Zeit Ende 70er, eigentlich 80er bis frühe 90er, also maximal 1995. Ich glaube, dort ist eine schöne Grenze gezogen, wie die Zeit vor Pixar und die fing ja 1995 an.
Ja, das genau, Film, das Toy Story. Man sagen. Also das ist jetzt hier eine ziemlich willkürliche Auswahl und je mehr man wenn man einen Film in die Liste geschrieben hat, wenn ich jetzt den schreibe, müsste ich eigentlich den anderen auch noch nehmen. Aber wir haben uns, glaube ich, jetzt nicht so sehr auf so klassische, also ich meine Kinderfilme nur beschränkt. Also es sind schon, da sind wir schon beim Thema FSK. Vielleicht nicht nur die Filme, die FSK-Freigabe 0 hätten. Ne? Also FSK ist ja die freiwillige Selbstkontrolle. Kennt jeder, der mal an der Kinokasse stand und ja, vielleicht erst 12 war und dann doch schon, weiß nicht, S von Stephen King oder so schauen wollte und ja, dann doch wieder gehen musste. ne, es gibt auch diese Einteilung 0, nicht bedenklich.
In Deutschland
gibt es diese. Ja, genau.
Das ist auch in jedem Land anders.
Großbritannien gibt es auch 15 oder sowas, ne?
genau.
6.
Also 0, genau.
Ja. Nix, ja. 12.
Keine Einschränkung. 6, 12, ja.
16. Und dann 18. Irgendwie diese Sechser-Schritte scheint ja auch ein bisschen willkürlich zu sein. Aber die FSK selber, es ist ja auch ganz interessant, was dahinter steckt. Ne? Wann darf man einen Film gucken? Also was sind das für Kriterien, die sagen, du musst genau 6 sein? Oder so, ne? Also zum Beispiel, wenn FSK 12 angegeben ist, heißt es ja auch natürlich, die Kinder können das gerne, auch wenn sie jünger sind, aber bitte mit einem Erwachsenen zusammen gucken, der dann vielleicht mal dem Kind das Kissen vor die Augen drückt und hoffentlich dann
oder ist man in den Arm nimmt und sagt, das Kissen wieder weg. Ist jetzt ein Film und das ist nicht so schlimm, wir gucken mal, wie es weitergeht.
Ja, also es geht ja auch nicht nur um diese, ja, ich sag mal einfach bildhaft etwas verstörenden Darstellung vielleicht von irgendwelchen Monstern oder so, ne? Sondern es gibt ja auch wirklich Subtexte bei Filmen, die Kinder vielleicht einfach verstören können, weil es als emotional schwierig ist zu verstehen. Ne? Also wenn da Charaktere sterben in einem Film, ne?
Zum Beispiel. Jetzt, ja.
Aber wir gehen vielleicht einfach mal unsere Liste mal durch. Wir werden sie nicht komplett durchgehen, aber du hast vorhin aus unserer Liste mal ein paar,
willkürlich
highlighted, ja. Willkürlich. Dann fang du doch einfach mal an. Wir machen so ein bisschen Ping-Pong. Dann ziehen wir einen Film aus unserer großen Filmkiste raus und wir sagen, ja, ist das was man nochmal gucken sollte? Und wenn ja, warum nicht?
Gut, dann ziehe ich mal aus der Mitte den guten Hook raus.
Captain
Hook. Eine wunderschöne Peter Pan Story, die ja natürlich viel älter ist als der Film, auf der man hier zurückkommt. Peter ist, glaube ich, in dem Film mittlerweile erwachsen, gespielt von Robin Williams. Und ich glaube, seine Kinder werden entführt und er muss irgendwie zurück zu Nimmerland, um seine Kinder zu retten. Ich glaube, das ist so ungefähr der Hintergrund. Mhm. Trifft natürlich auf diese Fee. War das eine Fee?
Die Tinkerbell.
Tinkerbell, gespielt von Julia Roberts.
Das ist eigentlich, man kam ja an diesen beiden Schauspielern gar nicht vorbei, ne? In diesen frühen 90ern war das, glaube ich. Ne?
Muss genau,
die tauchen dann eigentlich alles auf.
Genau, und wer hat den Captain Hook gespielt?
War es nicht Dustin Hoffman?
Das kann gut sein, ja. Dustin Hoffman, das passt. Also Creme de la Creme der damaligen Hollywood-Stars tatsächlich in diesem Film. Das Ganze produziert, glaube ich, von Disney. War es nicht sogar ein Steven Spielberg-Film? Ich weiß es nicht. Jedenfalls immer noch großes Kino, glaube ich, nach all der Zeit. Und ja, wäre der erste Klassiker, den ich mal empfehlen würde, den man noch mal gucken könnte und den auch heutige Kinder noch mal genießen können.
Den kann man, glaube ich, auch gucken, ohne dass man zwangsläufig den, ich sag mal, ersten Teil, sage ich jetzt einfach mal, es gibt ja einen berühmten Film von, also den Zeichentrickfilm von Walt Disney, der auch schon sehr alt ist, ne? Oder dass man die Geschichte kennt, also wahrscheinlich wird man in diese Geschichte eingeführt. Ich muss sagen, ich kann man vielleicht noch mal gucken, den habe ich nicht mehr so vor Augen. Also ich habe ihn auf 100%ig gesehen, vielleicht einmal im Kino oder auf Videokassette zum Ausleihen, was es damals ja auch
noch VHS. Gab, ja.
Bitte ist mal zurückspulen.
Oh ja, es kostet sonst eine Mark.
Genau, oder es gibt auch einen anderen Film, den ich in diesem Zusammenhang empfehle, ist Serial Mom. Der ist aber nicht für Kinder geeignet.
Okay.
Die arbeitet auch in einer Videothek, ne? Und ist nicht so happy darüber, dass die...
Lass uns da mal nicht abdriften. Beim Thema Videothek könnte ich direkt von weiteren Filmen erzählen.
Ja, aber doch.
Also, die von Videotheken handeln.
Filme, die von Videotheken handeln. Okay, weil ich dachte, ja. Filme, die in Videotheken...
Be Kind, Rewind. Jack Black.
Ah, auch.
Großer
Jack
Film.
Black haben wir auch einen Film noch gleich drin, ne?
Ja, genau.
Haben wir sollen wir den mal nehmen? Weil den habe ich jetzt ziemlich, ziemlich aktuell letzte Woche noch geschaut mit den Kindern. Und ja, kann man, glaube ich, so ab 10 auf jeden Fall gucken. Nämlich School of Rock.
Den habe ich ja angemerkt, dass er nicht in deine Auswahlliste passt, ne?
Ist er zu neu, ne?
Frühe 90er.
Ja, der ist 20 Jahre.
Aber lass mal durchgehen, ist Jack Black.
Gut, okay,
wir fangen direkt an. Worum geht es denn bei School of Rock?
School of Rock ist wunderbar. Also, es ist der Protagonist, Dewey, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, der auch immer von Jack Black gespielt wird, ist halt ein hoffnungsloser Fall. Er spielt Gitarre in einer Rockband und ist einfach in sich und sein Spiel verliebt und denkt, er ist ein Superstar und möchte sein Leben nur der Musik widmen und legt sich halt beim Stage Diving in einem ziemlich leeren Club übelst auf die Nase und seine Band schmeißt ihn raus, weil sie davon seine Starlöhren die Schnauze voll haben. Und auch sein Vermieter, ein ehemaliger Bandkollege von ihm, der jetzt aber mittlerweile geerdet ist durch seine Freundin, die auch in diese WG eingezogen ist, gar nicht zur Freude von Dewey. Auf die Initiative der Freundin soll dieser Schmarotzer einfach mal entweder seine Miete zahlen, die er schon lange schuldig ist, oder einfach mal das Weite suchen. Ne? Er verspricht also, sich einen Job zu suchen, nicht für seine Freundin, sondern nicht für die Freundin seines Freundes, sondern für seinen Freund, ja, ihm zuliebe. Und dieser Freund ist zufälligerweise Aushilfslehrer. Ja? Er macht so Aushilfslehrerjobs, wenn mal ein Lehrer ausfällt. Und eines Tages ist Dewey allein zu Hause und es klingelt das Telefon und wer ruft an? Eine Schuldirektorin, die einen Aushilfslehrer sucht. Prompt gibt er sich das große Geld witternd für seinen Vermieter aus und ist auch schon einige Minuten später als neuer Hilfslehrer in einer Schule, worauf er eigentlich überhaupt keine Lust hat. Er möchte ja nur das Geld haben und er findet sich in einer Grundschulklasse wieder, beziehungsweise einer Pre-Prep-School. Im amerikanischen Schulsystem sind die da ja schon ein bisschen älter. So, glaube ich, vergleichbar wie unsere 5., 6. Klasse da noch, die Schüler, vor denen er da steht, ne? Ja, möchte eigentlich nur Pause machen, ne, und da die Zeit abhängen. Das finden die Kinder dann aber nach einer Zeit auch nicht so toll und fordern auch Unterricht von ihm. Damit kann er überhaupt nicht umgehen. Wird aber dann Zeuge einer Musikstunde und merkt auf einmal, die Kinder, die können ja musizieren. Die spielen zwar irgendwelche Instrumente, die er nicht kennt, so klassisches Zeug und so. Ne? Aber naja, holt dann alle möglichen Instrumente aus seinem Lieferwagen raus. Hat natürlich alles dabei, von Keyboard, Schlagzeug, Bässe, Gitarren und so. Stattet damit den Klassenraum aus und ist einfach, ja, dann geht es eigentlich los. Die Kinder werden von ihm angeleitet zu rocken. Ja, deswegen gründen dann die Band School of Rock und wollen auch heimlich bei einem Talentwettbewerb teilnehmen, bei dem eigentlich er mit seiner Band teilnehmen wollte. Das ist einfach wunderbar zu sehen. Die ganzen Verweise auch auf Rockbands, auf Metal und also selber Hardrock-Bands, ne, aus den 70er, 80er Jahren, The Who, die klassischen Gitarren-Moves und der Rotor, mit dem Devin Townsend immer seine Armbewegung, ne, in die Seiten fallen ließ, und der Ausfallschritt, ne, all das wird den Kindern beigebracht und es werden dann CDs verteilt als Hausaufgabe. Hier, der Keyboarder möge sich mal ein Album von Yes anhören. Hier, hör, das ist das Solo in Roundabout an, ne, und dann muss man Hammond-Orgel spielen. Am Ende bei dem Auftritt hat der Keyboarder auch einen langen Mantel an, so wie Rick Wakeman. Also alle Klischees werden bedient und das Ganze aber total kindgerecht. Also das ist wirklich ein super Film für Kinder mit dieser Message natürlich, die aber nicht so schlimm ist wie bei diesen vielen amerikanischen Filmen, so dieses, du kannst es schaffen gemeinsam und wenn du nur an dich glaubst und so, ne? Also ohne jeglichen Pathos. Es wird einmal zwischendurch natürlich auch Kinder, die an sich selber zweifeln, weil sie vielleicht nicht so aussehen wie die Norm, ne? Vielleicht ein bisschen dicker sind oder so, ne? Also dieses Body-Shaming war damals, glaube ich, noch nicht so der Begriff, aber auch damit wird gespielt ein bisschen, ne? Und das reicht dann aber auch, ne? Da wird gar kein großes Bohai drum gemacht. Die verschiedenen Charaktere sind Projektionsflächen für Kinder jeglicher Couleur. Es ist auch von der Musik her einfach ein super Film. Und ich glaube, damit wird der pädagogische Auftrag des Jack Black erfüllt, die Kinder nämlich mit Rockmusik zu konfrontieren, die sie vielleicht sonst nicht zu hören bekommen und vielleicht auch selber Lust zu bekommen, das ein oder andere Bandprojekt zu gründen. Also School of Rock, 27 Daumen hoch bei IMDb, Mitch Database und so weiter. Großartiger Film. Auch wenn er nicht in unsere Kategorie eigentlich richtig passt. So, du bist wieder dran.
So, ich bin wieder dran. Beim auf der Bühne rocken musste ich gerade direkt an unseren Marty McFly denken, der die Rockmusik zurück in die 50er gebracht hat. Es geht um den Film Zurück in die Zukunft.
Ja.
Zurück in die Zukunft. Ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Es gibt 3 Teile. Im ersten Teil gibt es diese wunderbare Szene, wo man mit der Erfinder Doc Brown, gemeint mit seinem DeLorean Energiebrauch und irgendwie in der Vergangenheit es nicht anders herkriegen kann als durch einen Gewitterblitz und sie diesen Blitzableiter bauen und entsprechend in dieser Szene sich wieder in die Zukunft retten. Fantastisch, ist ikonisch, hat vielleicht jeder auch schon mal gesehen, vielleicht auch nur auf YouTube oder nur als GIF oder sonst irgendwas. Großartig. Ein sehr schöner Familienfilm, finde ich auch, weil es auch sehr viel um die Beziehung von Marty McFly, unserer Hauptfigur, die ungefähr, Ende 18, 19, Anfang 20 ist oder so.
Ja, wahrscheinlich ungefähr.
Und Doc Brown, ein sehr verwirrter alter Professor ist, der, der ist bestimmt 70 oder so.
Ja, vielleicht ist, oder, haben wir damals so alt wahrgenommen, aber ich glaube, da damals noch, wahrscheinlich sagt der Schauspieler, war auch noch jünger. Und wie heißt er nochmal gleich?
Genau. Welche Schauspieler reden wir? Bei Marty McFly reden wir natürlich vom großartigen.
Marty McFly ist Dings hier. Klar,
der Dingens.
Der Kleine dann.
Der Kleine. Der sehr berühmte. Michael J. Fox. Michael
Fox natürlich.
Natürlich. Und Doc Brown ist hier. Eieiei.
Wieso, wir sind ja
gut recherchiert. Leute, Leute.
Lloyd? Lloyd? Heißt er nicht sogar Lloyd?
Christopher Lloyd?
Ja, genau.
Lloyd. Nicht schlecht.
Christopher Lloyd, genau. Ja.
Genau. Und das war damals die Zeit.
Also,
was ich mit diesem Film verbinde, ist, wo es dann auch Taschenbuchromane zum Film gab, wo quasi im Taschenbuch der Film nacherzählt wurde, wobei es das Buch so zum Film gibt. Ne? Das gab es dann auch zu, ich glaube, selbst zu einem weiteren Film, den wir später auf der Liste haben, mit G gab es das, und zu Terminator. Ich glaube, Terminator 2 hatte ich auch als Taschenbuch gelesen.
Ich habe hier gerade einen kleinen technischen Hänger.
Eine komische Geschichte, dass man, nachdem man einen Film gesehen hat, sich danach nochmal das Buch durchliest, aber wobei es keine Buchvorlage war.
Und das pendelt sich gleich wieder ein.
Das Buch zum Film. Ja, aber ansonsten zurück in die Zukunft.
Potamus.
Drei Teile. Und ist tatsächlich wichtig für die Geschichte der 80er Jahre, um die 80er Jahre zu erzählen. Viel, viel Musik, viel Highschool, wobei es sowas wie Highschool-Filme in dem Sinne ja noch nicht gab. Und jo. Da ist der Michi übrigens wieder.
Ja.
Ich habe versucht durchzuquatschen, es hat auch nicht ganz geklappt, meiner Meinung nach.
Ich hatte gerade ein Lost-Server-Problem.
Jetzt ist es genau.
Wir haben,
komisch. Wir haben leichte Wackler tatsächlich. Das ist vorhin schon mal passiert. Aber dann ging es einfach so weiter. Ach, zurück in die Zukunft. Was ich dazu noch erwähnen kann, als du hier unser Thema vorgeschlagen hast, dachte ich mir, The Movies That Made Us oder The Toys That Made Us, das ist diese Netflix-Serie, die quasi nostalgisch zurückblicken auf Dinge, die es früher gab. Und das machen sie auch mit Filmen und anderen mit Zurück in die Zukunft. Ich glaube, in der zweiten Staffel.
Okay,
The Toys That Made Us. Toys That Made Us, da geht es um Lego und um Barbie und um He-Man und diesen ganzen Kram.
Ist das eine auch Doku Nostalgie? Oder was?
Genau, eine Doku-Reihe auf Netflix.
Die kenn ich
noch. Und The Movies That Made Us oder auf Deutsch heißt die Serie, ich hatte es doch auch gerade noch auf, verdammt, wo ist das Netflix hin? Es ist weg.
Aber das muss ich auf jeden Fall schauen.
Das wundert mich übrigens gerade, dass du die Serie nicht kennst, weil du bist hier unsere Nostalgie, Mitch, und das zielt voll drauf ab, Kategorie Nostalgie. Ja. Genau, da werden auch so Filme wie Dirty Dancing vorgestellt oder Pretty Woman. Mitch, magst du einen weiteren Film vorstellen? Ja, genau. So heißt es auf Deutsch.
Ja, natürlich. genau, das sind eigentlich den Film, den ich irgendwie schon ganz lange auf den richtigen Zeitpunkt warte, da hängt auch irgendwie so viel dran. Ne? Die Reise ins Labyrinth, ne? Das ist dieser Film, der eigentlich, ich glaube, eigentlich irgendwie von den Kritikern nicht so besonders geliebt wurde, auch an der Kinokasse nicht so ein Riesenerfolg war. Ich habe den damals geliebt, das war so in der vierten Klasse, als der rauskam, muss ich so ungefähr gewesen sein. Das ist so eine tolle Story. Nein, es kann nicht sein, wenn ich den nochmal gucke, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Der muss immer noch grandios sein. David Bowie, keine Ahnung, als David Bowie spielt dort den Koboldkönig. Er lebt inmitten eines Labyrinths und er wird gerufen von der Protagonistin, die
Sarah.
15 Jahre ist.
Ne? Sarah.
Sarah, genau. Und eines Abends auf ihren kleinen Bruder Toby, glaube ich, aufpassen soll, der noch Baby ist. Und der nervt sie fürchterlich und sie verliert die Nerven und sagt, ach, dich soll der Trollkönig holen. Und naja, prompt kommen die Trolle und holen ihn. Ne? Das Tolle daran ist, das ist einer von diesen Filmen, ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass aus irgendeinem Grund ich diese Puppenfilme so toll finde. Also alles, was so aus dieser Jim Henson Puppenwerkstatt kommt. Die wirklich da mit zig Handpuppen auf einmal in einigen Szenen hantiert haben. Einfach Wahnsinn, wie diese Szenen mit diesen ganzen Handpuppen und Ganzkörperpuppen teilweise gedreht worden sind. Also diese ganze Trollwelt besteht halt aus diesen Puppen aus dieser Jim Henson Fabrik. Ne? Also wer die Muppets mag, ne, das ist einfach ein Muss, die Reise ins Labyrinth. Wobei die Puppen natürlich, man erkennt das natürlich irgendwie, dass es irgendwie aus dieser Schiene der Muppets kommt, aber die sehen natürlich nicht so aus wie die Muppets. Ne, sind viel, ja, sag ich mal, originalgetreu kann man schlecht sagen bei Trollen, ne? Aber ja, man guckt schon, dass sie so Fantasy-mäßig aussehen halt, ne? Aber nicht furchterregend. Es gibt halt auf diese, also diese Geschichte ist eine, also so eine typische Heldenreise, ne? Es gibt ja dieses Konzept der Heldenreise, wo, das man auch aus vielen Büchern kennt, wie Harry Potter oder so, halt, wo halt jemand sich auf den Weg macht und eine Challenge sozusagen bestehen muss in einer bestimmten Zeit und dann wieder zurückkehrt in die eigene Welt und ne, mit diesen ganzen neuen Erfahrungen dann auch daran gereift ist und so. Und das ist gerade bei dieser Sarah dieser Fall, ne? Es ist nicht nur wegen diesen tollen Bildern und auch diesen lustigen, total überzeichneten Weggefährten und auch Antagonisten, wie natürlich den Trollkönig selber, ne, David Bowie, aber auch mit den ja, Weggefährtern, da gibt es diesen Ludo, einen großen, pelzigen, ja, Bären- oder Affenartigen Typ, man kann es nicht genau so beschreiben, ist einfach super liebevoll, ja, erdachte Figuren. Ich glaube, das Ganze basiert auch auf einem Comic, wenn ich mich nicht irre, wie häufig, ne? Bei solchen Produktionen. Es ist natürlich auch die Musik von David Bowie, der nicht nur, also der zusätzlich zu dem Soundtrack, Songs zu dem, also den Soundtrack hat nicht David Bowie gemacht, aber hat die Filmmusik nicht David Bowie gemacht, sondern die Songs zu den Filmen beigesteuert hat. Und da sind halt einfach auch zwei mindestens ja, Klassiker, die ich jetzt zumindest als so ja, semi-werketreuer David Bowie-Fan dazu schreiben würde. Ich weiß nicht, wie es die Bowie-Fan-Community so sieht, aber ich finde den Titelsong Underground super. Dafür gibt es auch so ein animiertes Video, ein Zeichentrickvideo, das auch mit diesen Puppen spielt, obwohl diese Puppen auch eine Rolle spielen. Und ja, diese Ballade, es gibt so eine Ballszene, in der Sarah dann auf ihn trifft und in so einer halben, so einer Traumwelt mit so ganz vielen Tänzern in venezianischen Masken, das ist auch die einzige Szene, wo Menschen auch eine Rolle spielen und nicht die Puppen. Da tanzt sie halt mit David Bowie und es ist das Lied As the World Falls Down. Das ist eigentlich der Schmachtfetzen aller Schmachtfetzen, ja. Ich schwärme richtig, ne? Das ist ja wirklich ein toller Film und muss man eigentlich mal geguckt haben, ne? Auch wenn man nicht unbedingt auf Puppen steht, aber da gibt es auch ein super Making-of dazu, kann man sich wahrscheinlich auch auf der DVD oder auf wo auch immer dieser Film gestreamt wird anschauen. Den habe ich damals im Fernsehen gesehen und das hat mich einfach total fasziniert, diesen Film sehen zu wollen. Die Reise ins Labyrinth, David Bowie.
Verstehe. Noch zwei Trivias dazu. Ich erinnere mich nicht daran, ob ich den Film gesehen habe oder nicht. Aber werde auch nochmal schauen, ob man den nicht nochmal zu Gesicht bekommt. Mhm. Du sagtest schon, genau, Regie hat Jim Henson geführt. Das Drehbuch ist von Terry Jones, eines der Mitglieder von der britischen Truppe Monty Python. Mhm. Und wir kommen nochmal zum Anfang unserer Folge zurück. Lucasfilm Games haben natürlich auch ihr erstes Adventure auch als Vorbild nach diesem Film gemacht, Labyrinth.
So ein typisches Text-Adventure war das, glaube ich, ne?
So, das Go erste East. Komplexe grafische Adventure-Spiel. Mhm. Das war also schon eigentlich der Vorgänger von dem, was dann mit Manic Mansion und relativ zeitnah auch kam. Mhm.
Spannend, ja, die spannend. Vermarktungsmaschinerie setzte damals natürlich auch in allen verschiedenen Kanälen ein.
Genau. Ja, wo machen wir weiter?
Greif mal in das Kistchen.
Greif mal in die Kiste und greife raus.
Also, das sind alles so Filme, die ich denke, dass man sie wirklich auch so ab 10 Jahren schauen kann. Ne?
Richtig. Richtig, also keinen davon würde ich verstoßen. Aber weil du gerade vorhin was sagtest von wegen einer Heldenreise, da musste ich auch irgendwie daran denken, dass viele von den Filmen, die wir hier aufgeschrieben haben, und das sind auch so Filme, die überdauern, noch Klassiker werden, das sind so Abenteuerfilme.
Ja, natürlich, ja. Ne?
Wo wirklich, wie du gerade schon sagtest, ein Held oder eine Gruppe aus dem Alltag aussteigt und irgendein gefährliches Abenteuer besteht. Und ein Klassiker ist in diesem Sinne auch einer mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Genau. Ich rede von Indiana Jones, dem auch ein Professor, aber einen jüngeren Professor als der Doc Brown vorhin, der ja auf warum auch immer, und das hat irgendwas mit, ich glaube wahrscheinlich mit den Forschungen seines Vaters zu tun oder irgendwas, was ihn erreicht. Er muss auf jeden Fall auf Reise und seine Universität in den USA verlassen, um, glaube nach Europa zu fliegen oder wohin auch immer, um irgendwas zu erretten. Ne? Wie hieß der erste Film? Der Schatz, Jäger des verlorenen Schatz?
Das mag sein.
War das der erste?
Indiana Jones habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut. Und es war, ich weiß auch gar nicht, ob ich die wirklich so geschaut habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den dritten Teil zusammen irgendwie auch vielleicht, ich glaube, wir haben den sogar zusammen im Kino gesehen, kann das sein? Den, wo Harrison Ford, Sean Connery seinen Vater spielt.
Richtig.
Mittlerweile ist er selber so, wie Sean Connery geworden ist. Natürlich nochmal Indiana Jones, oder?
Ja, genau. 1981 gab es den ersten Film. Da waren wir beide vier, oder wurden vier. Da waren wir noch nicht im Kino. Jäger des verlorenen Schatzes. und auch 84 waren wir, glaube ich, noch ein bisschen zu jung für Indiana Jones und den Tempel des Todes. Aber 1989 und der letzte Kreuzzug, was wieder eine Vorlage für ein LucasArts Adventure war. Den könnten wir gesehen haben. Und ich habe den vierten, den manche Fans ja verschmähen, es wäre kein richtiger vierter Teil, habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen, sogar hier in Köln schon. Das war 2008. Mhm. Das ist gar nicht so lang her. Und 2023, sehe ich gerade auf der Wikipedia-Seite, soll es Indiana Jones 5 geben.
Ja, genau. Da wird ja schon lange abgedreht oder schon, war wahrscheinlich auch wieder mit Corona-Unterbrechung. Also wird auf jeden Fall schon lange dran gedoktort.
Spannend, Dr. Jones. Genau, der Mann mit der Peitsche und dem lässigen Abenteuerhut.
Ja. Ja, das ist natürlich genau. Eine Frage. Das ist natürlich irgendwie auch ein Klassiker, ikonisch, ob das heutzutage diese Art von Adventure-Filmen auch Kinder noch weiterhin interessieren. Ob das immer noch so eine.
Ich glaube schon, dass das zieht, weil ich meine, ähnliche Geschichten werden ja auch mit der Figur des Paddington Bear erzählt, der sich auf die Reise begibt. Also ich glaube schon, dass es funktioniert.
Und vor allem auch FSK aus bei Indiana Jones?
FSK ist eine gute Frage.
Würde 12 vermuten, oder?
Beziehungsweise auf FSK würde ich gar nicht so viel geben. Auf das Thema wollte ich auch nochmal eingehen.
Achso, genau, es gibt ja auch Alternativen.
Es gibt ja die Kinder- und Jugendmedien.de.
Ja.
Das ist eine wunderbare, kleine, unabhängige Plattform, wissenschaftliches Portal für Kinder- und Jugendmedien. Und da kann man natürlich mal nach Indiana Jones gucken, die das haben und wie deren Empfehlung aussehen würde.
Also zumindest die
DVD haben tatsächlich nur den vierten Teil. Leider. Und es ist schon sehr spannend, dass sie teilweise stark... Welcher?
Ja, der erste Teil. FSK 16.
Der erste Teil? Hm. Ja, den haben wir ja mit 4 Jahren auch noch nicht geguckt.
Nein, und auch wahrscheinlich noch nicht mit 12. Ja, es sind wahrscheinlich doch irgendwelche... noch eher brutaleren Prüfungen, die er da zu bestehen hat, ne? Und
ja, gute Frage. Also hier, der vierte Teil, der ist bei Kinder- und Jugendmedien.de gelistet. FSK ist 12 und die Altersempfehlung der Redaktion ist 10.
Naja.
Genau. Und da kann man auch mal so schön auch ein bisschen schmökern und lesen, wie die zu diesen Einschätzungen kommen. Ne? Also die haben tatsächlich 2 Jahreseinstufungen, also ich glaube, ne, ich glaube, 6, 8, 10, 12, 14. Die sind ein bisschen feinfühliger für das Thema. Genau. Und sagen natürlich auch, jedes Kind ist anders und da muss man ein bisschen schauen.
Also irgendwas ist wohl am Ende von Indiana Jones 1, was nicht so kindgerecht ist.
Okay.
Oh, spielen da auch Nazis mit. Und denen geht es am Ende dann. Also ich meine nicht, weil aus Mitleid mit den Nazis wahrscheinlich, sondern die Art und Weise, wie die Nazis dann ihrem wahrscheinlich verdienten Schicksal zugeführt werden. Ja. Nicht so kindgerechte Darstellung. Naja, gut, also Indiana Jones, ne, so eine Sache, die man auf jeden Fall so, das gehört so zum Kanon, ne, würde ich sagen, einfach. Wenn es überhaupt so etwas wie ein Kanon gibt, aber müsste man eigentlich mal gesehen haben, um mitreden zu können, oder?
Genau. Was würdest du denn noch in diesen Kanon aufnehmen?
Moment, ich schau mal kurz in unsere kleine Liste. Da ist die Liste. Ich nehme mal wieder was du gefettet hast. Vielleicht mal etwas, was jetzt wieder so dem Mainstream entspricht, beziehungsweise so wie Indiana Jones ganz, 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 ganz viele kennen. Mhm. Vielleicht mal, kennst du den noch? Falsches Spiel um Roger Rabbit?
Oh ja.
Named Roger Rabbit.
Eine. Ich schmelze!
Die Suppe. Ich glaube, dieser Film ist total in Vergessenheit geraten, aber völlig zu Unrecht. Das ist so ein witziger Film, allein schon die Idee. Es geht darum, das ist eine Mischung aus Real- und Zeichentrickfilm, aber wirklich meisterhaft gemacht. Ne? Also da kann, also das ist jetzt nicht Pumuckl, ne?
Aber wobei für Pumuckl die damalige Zeit meisterhaft gemacht, muss man dazu sagen, tatsächlich.
Ja, also auch da gibt es eine super Doku dazu. Ich glaube, der ist auf Disney Plus erhältlich und da gibt es auch die Doku. Ich habe, glaube ich, letztens nochmal reingeschaut, das Making-of. Also grob gesagt geht es darum, dass in der Thun-Welt, ja, da wo die ganzen Toons wohnen, irgendwie ein Verbrechen geschehen ist. Ja, also es werden, glaube ich, Toons ermordet. Ne? Also das ist auch komisch, ne? dass sowas überhaupt passiert. Normalerweise in diesen ganzen in diesen ganzen klassischen Cartoons aus dem Hause Warner Brothers und Disney. Ja, kamen die Katzen ja 999.000 Leben, ne, wenn man Tom den Kater gerne denkt und den Roadrunner, der immer wieder von den Klippen fällt und natürlich, ne, es muss immer wieder weitergehen. Aber diese Kinder, die sind natürlich auch ziemlich brutal, ne? Also das, wenn wir schon darüber reden, was ist hier FSK, schaut euch einfach mal eine frühe Folge von Tom und Jerry an oder Bugs Bunny oder ne, was da so alles los ist mit Karl dem Kojoten. Das ist nicht zimperlich, ne? Ja, und diese Toons, also ich weiß nicht, muss ich glaube ich nochmal nachfragen, ob du dich da besser auskennst. Es ist glaube ich eher diese Schiene, ne? Also da geht es ja auch darum, welche Produktionshäuser, welche Lizenzen haben wir da, aber ich glaube, es sind beide da vertreten, ne? Also sowohl Disney als auch Warner. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, in irgendeinem Casino spielen auf der Bühne die beiden Enten, ne? Donald Duck und Daffy Duck zusammen irgendwie am Piano.
Oh. Tatsächlich.
Ich glaube, es geht sonst. Also ich glaube, ich muss mal kurz nachgucken. Also
ich kann mich an eine andere Szene erinnern, die ist auch sehr ikonisch, auch sexuell völlig aufgeladen. wo Betty Boop in Schwarz-Weiß neben unserem Hauptkommissar steht.
Ja, stimmt. Also das ist ja irgendwie so in so einer Art Gangster-Welt, so eine zwielichtige Welt, weil der Held, also der Detektiv, Puff, hast du einen Hund? Diese Fälle löst. Der stammt ja aus der Menschenwelt, ne? Und ist so der Inbegriff, der Stereotyp eines 50er Jahre oder vielleicht sogar 30er Jahre Detektivs mit dem typischen Trenchcoat und dem Hut.
Hoskin.
Ja, genau, von Bob Hoskin.
Der Eddie. Gespielt, ne?
Und auch wahnsinnig, wie dann in diesen Szenen, wo er mit einem Nichts spielt, weil das ja alles später erst rein gezeichnet wird, mit diesen Toons interagiert. und in die richtige Richtung schaut und mit ihnen kämpft und was weiß ich alles. Ne? Teilweise sind da irgendwie mechanische Apparaturen darunter, damit man sehen kann, weil ja auch irgendwelche Gegenstände sich bewegen. Ne? Das ist ja damals alles noch vor CGI. Da wird nicht so viele Post-Production gemacht, also nur diese Toons reingezeichnet. Was wohl damals auch ziemlich neu war, ist, dass die vier Layers hatten, also dass das Spiel mit Licht und Schatten dort auch berücksichtigt wird, sodass sie noch viel plastischer wirken als ne, diese klassischen Zeichentrickzeichnungen. Einfach allein diese Idee, ne, auch so dieses selbstreferenzielle, ne, dieser Humor, der da manchmal da zum Tragen kommt, das ist wieder etwas, was sowohl die Größeren als auch dann die Kleineren gucken können. Es ist kein Film für ganz Junge, ne, wie du gesagt hast, es gibt ja schon einige, leicht sexuelle Anspielungen in dem Film. Auch die Freundin von Roger Rabbit, das ist ja natürlich der Held, ne, dieser Hase, dieser völlig tollpatschige und völlig dämliche Hase, der irgendwie in seiner Schaffung sollte der wohl typische Comic-Elemente von allen möglichen bekannten Comic-Charakteren in sich vereinen, ne? Zum Beispiel die großen, die Latzhosen, die großen Knöpfe von Mickey Mouse und sowas, ne? Und bestimmte andere optische Elemente von anderen Figuren, sodass man ihn irgendwie schon mal gesehen hat, aber doch irgendwie ein neuer Charakter ist. Ne? Er ist mit der heißesten Braut, ne, von Toontown zusammen. Ne? Das ist eine total überzeichnete, so ein Vamp. Ne? Die heißt, glaube ich, Jessica Rabbit.
Genau. Jessica Rabbit, die in der Szene, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Detektiven halt eine Varieté-Show halt darbietet.
Hm.
Genau. Und Eddie fotografiert Jessica zusammen mit dem industriellen Marvin Acme, wobei ja alles immer damals Acme genannt wurde von den Firmen, die es nicht gibt. Also Acme-Toaster,
Maschine. So also wie Mitropa. Mitropa gab es ja wirklich. Ja.
Und Jessica wird halt beim Backe-Backe-Kuchen-Spiel erwischt.
Ja, genau. Das ist natürlich auch alles voller Anspielung.
Ja.
Bis dann rauskommt, das war Backe-Backe-Kuchen. Ja, und da gibt es natürlich auch noch den bösen Richter Doom.
Mhm. Gespielt von?
Gespielt von Christopher Lloyd. Und da ist er wieder.
Richtig, da haben wir da.
Ja, der kurzen Prozess macht mit den Toons, die nicht artig gewesen sind und sie in einer Art Suppe auflöst. Ja. Das heißt, sie wird einfach ihre Farbteile einfach zerlegt. Ja. Das ist natürlich ziemlich grausam für die Toons. Davor fürchten sie sich alle.
Die Suppe.
Es ist einfach ein toller Film, ich glaube. Und dann gibt es auch diesen Typen, diesen Baby Herman. Ja, das ist ein... Der Film fängt, glaube ich, an, es wird ein Zeichentrickfilm gezeigt, so ein typischer, überdrehter, sowas wie Tom und Jerry-artiges mit diesem Baby Herman. Und dann auf einmal kommt dieser Sprung, wo dem Zuschauer klar wird, man ist gerade Zeuge geworden, wie der Zeichentrickfilm an einem Set gedreht wurde. Ne? Das finde ich ist auch diese super geil. Idee dahinter, dass einem vermittelt wird, Zeichentrickfilme werden nicht gezeichnet, sondern sie werden in der Toon-Welt, wo alles gezeichnet ist, halt natürlich, wo alle natürlich für sich, aber natürlich selbstverständlich als Cartoons rumlaufen, er wird da gedreht in einem Filmstudio. Und dann kommt aber ein Baby Herman und dieses Baby ist ein ziemlich, unangenehmer Zeitgenosse mit ein mit Starlüren behafteter Schauspieler, der sich sofort eine Zigarre schnappt und diese Zigarre raucht und alle Leute dazu sau macht, die ihm nicht nach der Nase tanzen, ne, am Set. Also das ist das, was ich meinte, dieses selbstreferenzielle, wo man halt quasi wo dieses Genre mit sich selber dann spielt, ne? Und da gibt's immer, das ist natürlich ein super Aufhänger, wo man ganz viel machen kann, ne, in diesem Filmuniversum. Und das ist auch einfach sehr temporeich, super witzig und ich denke mal, dass der Film nichts an seinem Reiz verloren hat. Den würde ich gerne mal wieder schauen.
Mhm. Genau, ich habe eine Szene auf YouTube geschaut und dachte, ja, echt cool gemacht und kann man nochmal gucken.
So, du endest heute, also jetzt mit unserer kleinen Filmrückschau. Mit einem Film, den du dir aussuchst.
Es ist so schwer. Das sind jetzt so viele, die man dann nicht erwähnt. Also wir können gleich noch ein schnelles Name-Dropping machen. Aber
genau, einfach nur mal zum du kannst ja auch einen nehmen.
Nicht vergessen, die gibt's auch noch.
Es gibt ja auch noch die Kinderfilme, die eigentlich, von denen man denkt, dass die Kinderfilme sehr sein könnten, weil die Zeichentrickfilme sind, die aber überhaupt nicht als Zielgruppe, die Kinder als Zielgruppe haben. Können wir gleich auch noch mal einen kleinen Exkurs machen.
Kann man alles machen. Was haben wir noch nicht erwähnt? Mal was ganz anderes.
Du hast noch ein bisschen was dazu geschrieben, was ich zum Beispiel teilweise kannte ich davon auch.
Ja.
Den anderen nicht.
Was kanntest du nicht?
Was kannte ich nicht? Ich gucke jetzt mal auf die Gefetteten wieder. Nee, von denen kannte ich dann doch einiges. Meine Stiefmutter ist ein Alien, hast du noch dahin geschrieben. Was ist das denn?
Meine Stiefmutter ist ein Alien. Auf den Film bin ich gekommen, weil ich nochmal über das Werk von Dan Aykroyd nachgedacht hat, der damals ja auch so recht wichtig war. Den wir
zum Beispiel in Ghostbusters, der auch auf der Liste steht, ja.
Der auch auf der Liste steht, aber meine Stiefmutter ist ein Alien, ist tatsächlich eine Komödie, eine Science-Fiction-Komödie. Mit Kim Basinger. Mhm. Und Kim Basinger spielt die gute Celeste Martin. Und während des Spiels, des Films oder der Geschichte, stellt sich heraus, dass diese gute Frau, glaube ich, ja,
kein Mensch. Wie der Name schon sagt, wahrscheinlich.
Genau. Und das führt zu sehr, sehr witzigen und kuriosen Szenen. Ich erinnere mich nicht mehr in Detail. Ich weiß nur, dass ich doch damals sehr amüsant fand.
Und damals ist ungefähr wann?
Damals ist ungefähr Ende der 80er. Mhm, ich glaube, der kam 1988 raus.
Ah ja, also der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Oder vielleicht habe ich ihn auch gesehen.
Aber nicht mehr. Den habe ich wahrscheinlich irgendwann aber auch erst später gesehen, so als Sat.1 Filmfilm oder so.
Naja, okay. Da stimmt, da gab es ja mal was. Der Filmfilm.
Genau, die ganze Zeit. Richtig.
Kommt alles wieder. Auch Ulla Kock am Ring mit der 100.000-Mark-Show.
Tja.
Ob das,
was halt alles so wiederkommt, nicht? Ja,
Gutes bleibt. Also da haben wir es wieder, ne? Retromania in allen Kanälen. Ja, also nur kurz, um nochmal zu sagen, dieses Thema, man guckt als Kind vielleicht irgendeinen Kinderfilm oder man bekommt einen Zeichentrickfilm vorgesetzt und auf einmal denkt man, oh Gott, für den Rest des Lebens traumatisiert. Das soll ja gar kein Kinderfilm sein. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist, nicht Film, sondern Serie, als die Simpsons in das deutsche Fernsehen kamen, eingekauft vom ZDF, liefen sie natürlich irgendwann dienstags um 14 Uhr oder sowas, ne? Dass alle Kinder, die aus der Schule kamen, erstmal Simpsons gucken konnten. Hat wohl vorher irgendwie, ja, keine Ahnung, der Unterhaltungschef gar nicht reingeschaut oder wie auch immer, ne? Aber irgendwann haben sie auch gemerkt, dass das eigentlich gar kein klassisches Kinderfernsehen ist, ne? Also die ganzen Themen und die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wird und was da so verabschiedet wird, ist eigentlich, es ist nicht so wie bei South Park, ein anderes Beispiel, dass in jeder Folge jemand eines brutalen Todes stirbt oder dass halt einfach auch mit Fäkalien und Swearwords und was weiß ich alles da hantiert wird. Aber bei den Simpsons ist einfach so, es ist einfach nicht für Kinder in dem Sinne geeignet, dass es auch gar nicht der Kinderhumor ist, ne? Dass sie es auch häufig gar nicht vielleicht verstehen. Trotzdem die Charaktere witzig finden, aber es ist nicht die, das sind nicht die Sujets, die für Kinder geeignet sind.
Genau, also ich weiß nicht, ob Simpsons damit ein neues Genre der Zeichentrickfilme für junge Erwachsene gegründet hat, oder ob es dann erst die nächsten, die du ja auch aufgeschrieben hast, wie South Park waren, wo es ja noch viel, viel deutlicher war, dass das obszön und völlig over the top und dreist und radikal ist. Ne?
Mit einem einfach mit allen Tabus sagen. Brechend. Ne?
Ja. Ja, richtig.
Ne? Dinge, die man einfach nicht erwartet, dass sie in, also gerade auch, das ist ja das auch, womit sie spielt. Es ist eine Zeichentrickserie mit Kindern und also die Charaktere sind ja Kinder. Und das sind einfach alles Dinge, die wo die alle möglichen Tabus einfach nur gebrochen werden. Ne? Aber so abendfüllende Filme, die als Kunstform den Zeichentrickfilm wählen, aber jetzt nicht zu vergleichen sind mit einem Film wie König der Löwen oder Dschungelbuch. Sind zum Beispiel, also da habe ich zum Beispiel einen noch in meiner Liste, wir gehen jetzt nicht mal so ins Detail, aber Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim ist, glaube ich, auch ein toller Film, aber für Kinder, jüngere Kinder bestimmt auch sehr verstörend. Da gibt es, das ist eine, geht um Mäuse und gute Mäuse und böse Ratten. Ne? Aber nicht so lieblich. Nicht so lieblich, okay, wie andere Mäusefilme von Walt Disney oder so. Ne? Das ist halt eigentlich auch nicht von Walt Disney. Super Film, Miss Brisby und das Geheimnis von Nim. Habe ich letztens zufällig mal wieder in einer Wiederholung gesehen, spät abends. Konnte einfach nicht ausmachen. Dann dachte, ach, hatte ich früher als Hörspiel auf einer Doppel-LP. Mit einigen Szenen, ne, aus dem, ich wollte es immer mal sehen, ne, habe es dann irgendwann auch mal zu sehen bekommen, aber ich muss den auch nochmal ganz sehen. Du hast auch noch Faliday aufgeschrieben, ne, als Zeichentrickfilm, der aber kein Kinderfilm ist.
Genau, der ist auch überhaupt nicht kein Kinderfilm. Das ist, glaube ich, eine Verfilmung eines gleichnamigen Romans, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und genau, es geht um Katzen. Ein Katzenkrimi, aus Katzensicht erzählt die Geschichte. Und
die Katzen verhalten sich da auch sehr menschlich.
Pascal, der weiß, dass er bald an Darmkrebs sterben wird. Also es sind schon sehr, sehr ernste Themen, die in diesem Film, glaube ich, gemacht wurden. Und ich glaube, damals aufmerksam geworden auf den Film wurde ich durch die Stimme von Helge Schneider.
Achso. Der spricht.
Er hat den Kater Jesaja gesprochen.
Mhm. Ja, aber auch da, ne, ein Helge Schneider als Komiker damals bekannt geworden, obwohl er eigentlich auch ein Jesser ist, ne, der ab und zu mal komisch ist, ne. da war auch in dieser Rolle, ja, wahrscheinlich jetzt ein bisschen, ja, diesen Comic Relief vielleicht macht in dem Film, aber ansonsten ist es wirklich ein recht blutiger Krimi-Thriller mit Sex und Gewalt.
Ja.
Dann ein Film, den ich auch wirklich zu meinen, also Klassikern zähle, den ich auch sehr früh schon kennengelernt habe. Ich weiß, da muss ich wahrscheinlich auch in der 4. Klasse gewesen sein, die Filmplakate gesehen haben, When the Wind Blows. Auch da die Filmmusik von David Bowie. Oder der Titelsong ist von David Bowie, die restliche Filmmusik von Roger Waters. Übrigens auch wieder ein anderes Thema, Roger Waters, dann ist es ja auch durchkommt und problematische Äußerungen in Richtung Ukraine wohl geäußert hat und jetzt auch in einem anderen Shitstorm ausgesetzt ist. Aber vielleicht thematisieren wir das ein anderes Mal. When the Wind Blows, da geht es um eine nukleare Katastrophe, basiert auch auf einem Comic. Ein älteres englisches Ehepaar, leider sehr naiv, ne, macht alle Vorkehrungsmaßnahmen mit und man sieht sie, wie sie in ihrem eigenen Hause zugrunde gehen und die Welt um sie herum existiert quasi schon fast gar nicht mehr und sie denken halt einfach, sie können mit den einfachsten Mitteln irgendwie sich über Wasser halten und das wird schon alles wieder gut werden und es ist brutal, das mit anzusehen. Es ist einfach ein wirklich einer der berührendsten Filme, also wahrscheinlich auch durch diese sehr naiv anmutende Form des Zeichentricks und die Musik. When the Wind Blows.
Jo. Und dann hast du hier noch den Watership Down.
Den erwähnt. Ich ehrlich gesagt selber nie gesehen habe.
Ich auch nicht, aber ich habe letztens nochmal ein Bild von dem Film gesehen und die Geschichte, dass einige traumatische Erlebnisse mit diesem Film in der Kindheit haben. Alle konnten sich noch daran erinnern, wie sie den Film geschaut haben, was sie dabei gefühlt haben, aber die nicht, was da eigentlich in dem Film passiert ist, weil der tatsächlich Kinder in der Zeit damals schon, also ziemlich mitgenommen hat, auch wenn der nur FSK 6 ist.
Also geht es da nicht um kannibalische Kaninchen?
Also ich habe ein Kaninchen mit blutigen Zähnen gesehen. Ja,
das ja irgendwie war, mutierte Killerkaninchen. Ich weiß es nicht so genau, aber zumindest ist das nicht der Film mit dem mit dem Edgar Funkel Song hier Bright Eyes? Ist das nicht aus der Watership Down?
Oh, richtig. Das erinnert mich an. Ich habe ein Plattencover von Edgar Funkel und Bright Eyes. Das könnte
überlegst du, bist du eingefallen? Ach nee.
Das könnte tatsächlich das gleiche Kaninchen auf dem Cover der Single sein, die ich da im Schrank stehen habe.
Ach so, hast du sogar, ja.
Du magst recht haben. Ich habe die sogar mal auf dem Flohmarkt getrödelt.
Und ein grandioses Musikvideo der Strokes nimmt darauf auch Bezug, nämlich aus dem letzten Album The New Abnormal. Das war, glaube ich, die erste Single-Auskopplung. At the Door.
Ach, sieh mal einer, guck.
Ja.
So, da sind wir dann wieder am Ende der Folge beim Rock'n'Roll angekommen.
Ja, genau. Also Leute, The Strokes, The New Abnormal, das ist ungefähr genauso kultig wie die Filme, die wir gerade aufgelistet haben. Da gibt es noch ganz viele mehr. Wir machen einfach mal kurz durch, was wir uns alles irgendwie nochmal angucken wollen demnächst. Komm, wir machen von vorne die Liste einmal abwechselnd hier, die wir noch nicht genannt haben.
Die wir noch nicht genannt haben.
Ja. Wir die unendliche mit Geschichte. Der
unendlichen Geschichte.
Achso, du fängst an, okay. Willow.
Das letzte Einhorn.
Oh, von Willow gibt es ein Remake oder eine Neuauflage irgendwas geben, habe ich das letztens zufällig gesehen. Mhm. Ja. Ja, das letzte Einhorn. Das ist auch wieder so einer von diesen Kinder, vermeintlichen Zeichentrickfilmen für Kinder. Gar nicht mal so einhornmäßig, wie viele Mädchen, die Einhorn lieben, das wohl sich vorstellen. Ne?
Schon ziemlich düster, ja.
Mhm. Bist du dran?
Legende.
Der dunkle Kristall, einer meiner Lieblingsfilme.
Taran, der Zauberkessel.
Oh ja, Ghostbusters.
Die Gremlins.
Vielleicht nicht direkt ein Kinderfilm, steht auch in Klammern in unserer Liste. Och, warum eigentlich nicht? Also darum kann Kinder, glaube ich, ganz gut schon umgehen.
Also damals, als der Filmfilm erfunden wurde, war das der erste Film, der auf 22 Uhr verlegt werden musste. Damals, okay. Aber es ist mittlerweile, glaube ich, FSK 12.
Haben Sie eigentlich eine Mikrowelle? Goonies habe ich nie gesehen, müsste aber gut sein. Du?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Aber das ist ja einer dieser Filme, die auch Stranger Things referenziert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so diese Kindergruppe, ne? Die Gruppe von Jugendlichen, die da die Protagonisten sind, an die sehr stark, glaube ich, die Protagonisten aus Stranger Things auch angelehnt sind. Ne?
Genau. Oz, eine fantastische Welt.
Was die Fortsetzung von The Wizard of Oz ist. Der aber gut sein soll. Habe ich auch nie gesehen. Gucke ich vielleicht demnächst mal rein. Achso, du? Ich? Nein, ich. Du? Ja. Die Muppets-Schatzinsel. Mit Tim Curry, glaube ich. Als Hook.
Dick Tracy. Ist das ein Kinderfilm?
Mit Madonna.
Ja, richtig.
Ja. Ach so, Hexen. Die alte Version von 1990.
Genau, jetzt gerade zweiter Teil auf Disney Plus erschienen. Ne? Mhm.
Da geht es um Kinder, die in Mäuse verwandelt werden. Das ist wohl auch
ziemlich schwer. Oder wechsle ich den jetzt in Hokus Pokus.
Hokus Pokus. Was nochmal, Hokus Pokus?
Ja. Ach, eins von den beiden. Ich glaube, Hokus Pokus hat jetzt den zweiten Teil auf Dings bekommen, auf Disney Plus.
Okay.
Egal, die Ewoks, Karawane der Tapferen. Ein Ableger aus dem Star Wars Universum.
Mhm. Aber hat nichts mehr von...
Aber die Story ist Quatsch.
Ja, nee, auch nichts mehr mit Lukas-Film zu tun. Ne?
Das kann sein.
Ja. Ah, natürlich. E.T. Ist einfach, also man kann einfach nur sagen E.T. Ja, und alles klar. Also es ist einfach.
Nach Hause telefonieren. Nach Hause.
Eben, das ist wirklich auf Kanon auf Platz 1. Ne? Also das muss jedes Kind gesehen haben, irgendwann.
Ja.
Das ist, ja.
Kevin allein zu Hause.
Natürlich. Und vielleicht auch in New York, wenn wir gerade schon
dabei sind. Sehr albern, aber ikonisch.
Ja. Dann gibt es noch Richie Rich, auch mit ihm, aber nicht ganz so gut wie Kevin McCorkey, ne? Also nicht ganz
ja,
so gut.
Ja, er hat aber auch bei My Girl gespielt.
My Girl, oh nein.
Und bei Onkel Buck.
Also My Girl, das da, na, mit diesen Bienen, ne? Oder Wespen, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie nicht so gut, ne? Naja, muss man durch, ne? Muss man vielleicht auch durch als Kind. Hast du gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich sag einfach mal, Karate Kid.
Ja, gut. Ja. Kann man so machen. Nachts im Museum.
Ja, letztens nochmal geschaut. Funktioniert. So, jetzt Stand By Me. Basiert auf Stephen King, ne?
Ja.
Ist FSK 16? Nee, du hast geschrieben, ist FSK 6, Empfehlung ab 10.
Ja.
Ja, ja, kann man gucken.
So ist es. Ja. Also kann man wirklich gucken. Also habe ich nach Stranger Things mal geguckt und dabei sollte man seine Kinder auch begleiten, weil das ist der Grundton schon ein bisschen düster, aber es geht eigentlich nicht um das Schlimme, was da passiert ist, sondern die einzelnen Prüfungen, die vier Jugendlichen gemeinsam überstehen. Also kann man machen, finde ich echt gut.
Ja, okay, das habe ich mich jetzt gefragt. Ist Police Academy irgendwie, kann man es heute noch gucken, ist das einfach total albern oder so? Es war schon immer total albern. Also.
Ja, also maximal Teil 1, aber Es gab ja 7 oder 8 Teile, ich weiß es nicht mehr, und es wurde immer und immer und immer schlimmer. Ja, aber es ist irgendwie so ein Klassiker. Es zeigt, dass es alberne Filme auch in den 80er Jahren gab.
Das ist bestimmt einer von denen, die in die Kategorie gehört, von, als ich meine, was ich ja auch immer Abendmoderation oder sowas vorhin gemacht habe, die man als Kind gut fand, ne, dieser Humor als Heranwachsender, ja, in den 80ern. Und wenn man dann wieder zurückguckt, ich sag nur Bud Spencer, Louis de Funès und so weiter, und denkt sich, was ist das denn für ein alberner Müll. Aber ich möchte nicht zu nahe treten. Hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung, aber ich glaube, man hat wahrscheinlich einfach eine andere Art von Humor mittlerweile. Und das ist auch nicht der Humor, die Witze, die man heute noch in dieser Art machen würde. Ich fand auch bei Ghostbusters einige von den Sprüchen, die habe ich letztens auch mit den Kindern geguckt, insgesamt super Film, super angekommen, aber da werden auch so ein paar Sprüche vom Stapel gelassen, die würde man heute einfach nicht mehr in diesen Filmen so finden. Das ist einfach platt und teilweise reicht so sexistisch ein bisschen auch, ne?
Naja.
So wie, es gibt ja auch das 40 Jahre Supernasen-Jubiläum, ne? Ja.
Oh Mann.
Auf jeden Fall nicht, keine Empfehlung, nicht auf unserer Liste, die Supernasen. Nee. So, du sagst bitte das nächste Mal, den nächsten Titel nochmal.
Ah ja, Big, mit Tom Hanks.
Was war das denn nochmal? Also, was ist da Big? Das ist er Big oder?
Er ist, glaube ich, viel zu groß für irgendwas und hat dann natürlich nur Probleme mit 1988, when a young boy makes a wish at a carnival machine to be big. Ach,
er wird erwachsen. Jetzt weiß ich es wieder.
Genau, richtig.
Doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau. Keiner weiß, dass er eigentlich ein Kind ist, ne? Und er muss
richtig.
Das Probleme. Ja. Ein Ticket für 2. Davon gibt es ein Remake mit Bastian Pastewka. Ne? Das Original habe ich noch nicht gesehen, aber das Remake ist sehr witzig.
Das Original ist damals auch großartig gewesen. Ne? In der Hauptrolle Steve Martin. Alle schon mal in 2 Staffeln von wie ist die Disney Plus Serie? Ach, verdammt. Only Murders in the Building gesehen haben. Und zusammen mit John Candy, den wir oben schon bei Kevin Allein zu Hause hatten.
Ja.
Und auch unten gleich nochmal bei einem Film sehen. Ja, ein Ticket für 2 ist dann auch ein Abenteuerfilm, ne? 2 Leute, die irgendwie am Flughafen gestrandet ist, es geht kein Flug mehr aus wegen Sturm, tralala, und sie sich von Anhalter von, keine Ahnung, von Abenteuer zu Abenteuer irgendwie durchschlagen. Und es ist kurz vor Weihnachten wahrscheinlich.
Und ja, genau, dann müssen natürlich Home for Christmas sein und so. Ne? Und die haben beide natürlich sind total unterschiedliche Typen, die sich normalerweise nie miteinander unterhalten würden, ne? Die einfach Businessman und andere Hippie oder so, irgendwie sowas in dieser Art und Weise. Ne?
Richtig, sowas.
Oder Aussteiger oder so. Ja.
Ja.
Du?
Der Prinz aus Zamunda. Dann aber auch die Glücksritter. Ja, okay. Schöner Kommentar. Ja.
Eddie Murphy.
Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an die Story von der Prinz aus Zamunda.
Ich weiß nur noch diese Szene, wo er irgendwie in der Badewanne ist und auf einmal taucht vor ihm eine Frau auf, die mit einem Schwamm und sagt, jetzt wird aber auch der kleine Prinz gewaschen oder so. Ja, das fällt in die Kategorie von, ne? Du weißt schon, 18 Jahre Humor.
Police Academy, ja.
Ja. Oh Mann. Der kleine Horrorladen. Der kleine Horrorladen, das ist ja ein Musical, ne? Auch wieder mit Steve Martin als das bösen Zahnarzt, ne? Ja.
Genau. Und auch hier sind wir, glaube ich, wieder mit einem sehr berühmten Schauspieler neben Bill Murray, der auch mitspielt. Und Steve Martin ist natürlich auch dabei. Mhm. Haben wir in der Hauptrolle Rick Moranis.
Ah, Rick Moranis ist auch bei Ghostbusters dabei gewesen, ne?
Richtig.
Ja, genau. Ja. Gut, aber ich meine, da werden Menschen von einer Pflanze gefressen. Das ist dann schon horrormäßig. Aber natürlich die Horrormusik.
Genau, und auch ein bisschen Musical-Musik und ja, richtig.
Little Shop of Horrors. Und so weiter.
Ganz genau.
Ich?
Next.
Spaceballs. Auch garantiert nichts für Kinder. Also nicht in dem Sinne von, ne, wir gucken es mal als Familienfilm an mit Kindern mit 10. Das ist ja, natürlich, man muss man Star Wars eigentlich wirklich auch kennen, ne, um das zu verstehen. Ist auch sehr albern, ne? Mel Brooks muss man auch schon mögen irgendwie, ne?
Ja, es kann sein, dass es schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ne?
Die intergalaktische
87,
Weltraumputze und ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter und wir durchkämmen die Wüste und dann sieht man diesen riesigen Kamm.
Lord Helmchen.
Es ist einfach so, Alter. Aber irgendwie fand man das als Kind, also so als Jugendlicher, ne? So als jugendlicher, ja. Junge, ne? Vor allem fand man das, glaube ich, lustig.
Das stimmt.
Mit wenig sozialen.
Dann haben wir Cool Runnings.
Ja, Jamaika hat eine Bobmannschaft. Das ist ein super Film. Ne?
Genau, das geht ja auf eine wahre Geschichte zurück, wo tatsächlich Jamaika die erste Bobmannschaft getragen haben und hier einen sehr engagierten Coach finden, der die halt bis zur Olympia treibt. Ja. Ne?
Weil das auch mal wieder so ein Film ist, der für sich steht, irgendwie so mit der Story. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwas Gängiges, weil es halt eben auf diesen kuriosen Fall dann zurückgeht, ne? Wo die da ohne Schnee da irgendwie sich vorbereiten auf die Bob-WM. Ja,
an der Badewanne. Links, ja. Rechts legen.
Und es ist auch mit diesem legendären Schauspieler, der Trainer ist, der mittlerweile auch schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilt.
John Candy,
genau. Da ist er wieder, ne? Ja, genau, hast du ja gerade erwähnt, ja.
Ja, genau, da kommt er wieder.
So, dann haben wir noch Feivel, der... Hast du gehört? Ne, bist du dran? Ich vergesse jetzt alle zwei.
Du bist dran.
Feivel, der Mauswanderer. Haha, ein Wortspiel. Der Mauswanderer.
Genau.
Wandert er nicht nach Weißrussland?
Nee, oder? Es sind Russen, die in die USA ausreisen.
Ah, so rum, okay. Mhm. Ja, da haben wir doch... stimmt, genau, so rum. Vielleicht einen aktuellen Bezug.
Genau, haben auch viel mit Vorurteilen zu kämpfen, die Mäuse. Mhm. Ja, sehr aktuell, die Geschichte.
Gut übrigens, dass er nicht in einem Land vor unserer Zeit steht. Das ist ja mit den Dinosauriern, ne?
Ja.
Haben wir nicht auf der Liste.
Haben wir nicht. Der nächste ist der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Und zwar Basil, der große Mäusedetektiv. Schon wieder Mäuse.
Ja.
Und diesmal in einer klassischen Sherlock Holmes-Geschichte.
Genau, denn Basil ist ja die Maus, die im Apartment von Sherlock Holmes wohnt.
Sherlock Holmes. Ja. Genau.
Ja, und da gibt es einen Anschlag auf die Queen, der verhindert werden soll, ne? Also auf die Mäuse-Queen natürlich.
Die Buckingham Palace.
Ja. Mit einem super bösen Bösewicht namens Rattenzahn.
Rattenzahn.
Ja, da werden auch einige Mäuse an Katzen verfüttert. Das ist auch, muss man als Kind auch da durchstehen. Das ist, ist natürlich witzig geworden, aber es ist natürlich für einen Disney-Film auch recht.
Einer der wenigen Walt Disney-Geschichten, die wir hier aufgezählt haben. Ja. Ich glaube, wir hatten oben hier Taran und der Zauberkessel. Das war auch Walt Disney.
Ja.
Aber sonst also, haben wir das.
Auch eine etwas, ich sag mal, abweichende, etwas düster, heißt es nicht düster, der Film, aber ne, für Disney-Verhältnisse schon nur diese Krimi-Geschichte etwas, ja. Nicht ganz nur so zuckersüß ist, ne? Aber ich finde, das war auch einer meiner Lieblingsfilme damals. Hatte ich noch ein Sticker-Album, weiß ich noch.
Ja, ja, das hatte ich auch. Sticker-Album.
So. Wer ist dran?
Du.
Okay, ich sage nur, why are there so many songs about rainbows? Und so weiter. Wer singt das?
Kermit.
Kermit the Frog. Am Anfang von The Muppet Movie auf seinem Banjo. Und dann wird er entdeckt, ne, für Hollywood und so weiter. Und dann, sind die ganzen Muppets dabei, ne? Das war ja damals die Muppet-Hochzeit. Das ist, glaube ich, Ende der 70er Jahre entstanden. Bin ich nicht mal ganz sicher, ob ich den mal ganz gesehen habe oder so, aber der Song ist einfach grandios. Allein deswegen muss man den schon mal gesehen haben. Rainbow Connection. Ja, Kermit der Frosch. Du bist dran, bist bei meinem Thema.
Ja, genau. Wenn man schon Muppets erwähnt und bei der 80er und Anfang 90er ist, dann darf man auch die Muppets Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens nicht unerwähnt lassen, weil das von all den Bewertungen von Muppets-Filmen tatsächlich der beliebteste und am bestbewertete Muppets-Film ever ist. Das ist wirklich sehr schön gemacht, finde ich. Schöne Geschichte.
Die Weihnachtsgeschichte, ne? Also von Christmas Carol von Charles Dickens, die ja auch eigentlich in allen Variationen, natürlich auch der Zeichentrickfilm mit Mickey Mouse, ne, und Dagobert Duck, auch Mr. Scrooge ist ja wirklich der Klassiker, aber alle machen sich irgendwie irgendwann mal an diese Weihnachtsgeschichte, ne? Unverwüstlich.
Ganz genau.
Wallace und Gromit. Ah ja, natürlich, genau. Wir haben mal wieder eine andere Art von Animation, ne? Nämlich diese Stop-Motion.
Stop-Motion mit Knetgummifiguren und ein großartiger Nick Park. Genau.
Auch Shaun das Schaf geht in diese Richtung, ne?
Da kommt Shaun das Schaf her. Der dritte Film ist Da wird Sean eingeführt. Mhm. The Close Shave.
Ja, genau.
Genau, der erste Film, da ging es ja noch um den des Monds, alles Käse.
Mhm.
Und beim zweiten war es die großartige Erfindung. Also es leben ja ein Erfinder, ein Mensch, Wallace,
ja,
mit seinem Hund in einer Art WG, die dann gemeinsam am Frühstückstisch sitzen.
Wo es Porridge gibt.
Und wo es Porridge gibt und wo über die Cracker geredet wird und wobei Gromit nie was sagt. Aber halt mit seinem Gesten und ne, der Duktus immer dabei ist, wie ein ganz normaler Mensch auf dem Stuhl sitzt. Deswegen ist es eher so eine WG, wie die zusammen wohnen.
Hm?
Genau, und richtig, und erleben Abenteuer. Und der Erfinder hat in der zweiten Folge eine Automatisierung für die Bewegung des Hundes auch sich ausgedacht, eine Techno-Hose.
Mhm.
Ja, genau. Für den Hund oder für ihn selbst, keine Ahnung, aber eine Hose, die sich selbst bewegen konnte.
Ja, ja.
Und es gibt diese wunderbare Szene, in der wo Wallace aus seinem Bett kippt, alles automatisiert, ne, in die Hose und dann zum Frühstück und tralala und eines Morgens kommt das alles durcheinander und er rutscht in diese Techno-Hose und Wallace ruft laut The Wrong Trousers! So heißt der Film eigentlich auch im Original, The Wrong Trousers.
Okay, wo ist ja, meine Hose? Das nächste kenne ich gar nicht, Kikis kleiner Lieferservice.
Und den anderen kannst du direkt dazu nehmen, das ist
meine
beides vom gleichen Macher.
Ist das was Japanisches?
In der Tat, beides aus den 80ern, kam aber bei uns erst 20 Jahre später an, mhm, weil Anfang der 2000er bei uns der Film Chihiro und die Reise ins Zauberland sehr bekannt geworden ist.
Mhm.
Letztendlich steckt da der gleiche, Hayao Miyazaki dahinter, mhm, der Zeichner, der auch in den 70ern schon Heidi gezeichnet
ja, hat. Natürlich. Also alles Mangas, ne?
Genau,
Heidi, Mangas, Pinocchio, genau.
Wie heißen die denn? Richtig. Und die haben, genau, die haben ganz, ganz viele gemacht. Prinzessin Mononoke war auch sehr bekannt, genau. Mhm. Und die beiden Filme fallen halt in die Zeit der 80er, 90er Jahre, ohne dass wir sie in den 80er, 90er Jahren gucken konnten oder verstehen konnten, weil sie gar nicht übersetzt wurden.
Ja. Gut, dass wir auch mal was aus einem anderen Kulturkreis dabei haben, weil wir doch sehr eurozentrisch beziehungsweise ja und USA. Also auch unsere
Hollywood, ne?
Ja, Hollywood-Kultur, ne? Das, was wir
genau
serviert bekommen haben, ne?
Ja. Genau, die gehören einfach dazu und heutzutage gehören die auch zum Kanon, den man bei Disney Plus gucken kann. Also.
Gut. Und Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit hättest du jetzt eigentlich sagen müssen, tut mir leid. Aber du erklärst mal kurz, weil ich gar nicht mehr so richtig
Bill und Ted's verrückte Reise in die
Zeit. Ist das mit den Kiffern?
Nee, das zwei, ist das schon. Zwei Hoshis? Nee, das kommt glaube ich mehr später.
Die Hoshis, jetzt weiß ich wieder.
Das ist eigentlich eine Science-Fiction-Komödie mit Zeitreisen. Ja. Und keine Ahnung, warum die jetzt auf Zeitreise gegangen sind, aber die sind auf Zeitreise gegangen und das war halt sehr absurd und sehr Slapstick-Humor und
sind das diese MTV-Typen?
Die Bewertung heutzutage noch relativ gut weg.
Sind das diese MTV-Typen? Also ich meine jetzt nicht Beavis and Buttheads, sondern
dahinter steckt also vor allem Keanu Reeves.
Ah, ja.
War einer von den beiden.
Bill und Ted, ich habe sie doch vor Augen.
Keanu Reeves und Alex Winter.
Okay, ja doch, es sind andere, als die ich vor Augen habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich jetzt meine. Wie heißt, jetzt noch mal zurück, dieser Film, wo die in dem Platten dann auf Alice Cooper treffen und sagen, wir sind unwürdig, wer ist das nochmal?
Oh, das ist Wayne's World.
Ach, Wayne's World, Partytime, excellent. Das
meinst
du. Ja, ja, Wayne's.
Genau. Da erzählt man eurer später, das war Mitte der 90er.
Ja, ja, auch was für Jugendliche.
Mal gucken, oh ja, also das ist empfehle ich ab 16. Du.
Gut, dann würde ich jetzt aber abschließen.
Aber Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit ist FSK 6.
Hm. Was übrigens auch noch ein schöner Familienfilm ist, passt jetzt nicht in unsere Kategorie, weil es zu neu ist, aber haben wir vorhin schon mal erwähnt, Paddington, ne? Also beide Paddington-Teile. Uneingeschränkt zu empfehlen.
Ne? Das wollte ich eigentlich auch sagen. Mit Stumm mit deiner Nostalgie
ja.
Blendet es ganz viel, also blendet es ja 25 bis 30 Jahre unseres Lebens aus. Und tatsächlich ab 95 kamen die richtig guten Sachen.
Aber ja, das ist aber vielleicht
der Stoff einer weiteren Pottermas-Folge.
Genau. Also ich wollte ja auch damit nur sagen, das sind ja die Filme, mit denen die Kinder eh schon wahrscheinlich in Berührung kommen.
Ja.
Und ich wollte dich jetzt auf die Filme konzentrieren, die zwar schon uralt sind, also so wie wir, aber vielleicht heute immer noch empfehlenswert. Ne? Und wenn man sie mal wieder reinlegt und denkt, ach ja, gut, ne, hätten wir vielleicht sonst gar nicht kennengelernt. Seid eurem Papa doch mal dankbar. Ach, werden sie ihn nicht sein.
Genau, wir haben noch mal gegraben in der Mottenkiste im Internet und in unseren Listen, was für Filme wir geschaut haben. Übrigens, ich habe dafür auch meine Letterboxd-App genutzt, um zu schauen, welche Filme kamen denn in diesen Zeitraum überhaupt raus und sind entsprechend geeignet.
Der heutige Podcast
ist auch eine wunderbare App, um selbst Filmlisten zu erstellen.
Ja. Ich warne vor Letterboxd.
Du warnst vor Letterboxd. Da wüsste ich gerne, warum.
Ich kenne es noch nicht. Nein, das ist jetzt also voreingenommen.
Genau. Ich schreibe es dir mal rein. Du machst mal dir einen schönen Account und machst du mal schöne Filmlisten.
Da ist er wieder, der Imperativ. Nicht nur der erwarnt, sondern er.
Er weiß auch.
Er befehlt. befiehlt, Entschuldigung, ja.
Ich übe mich als Führungskraft.
Ja. Was hast du mit dann?
Ich biete mich als Führer an.
Ja,
könnte ich.
Ja, diese ganzen Terrorfilme haben wir jetzt überhaupt nicht mehr da drin. Kein großer Diktator ist auch kein Kinderfilm und auch nicht der Untergang. Und er ist wieder da. Ja, liebe Leute, okay, jetzt sind wir aber wirklich doch schon am Ende, weil wir doch diesen kleinen Blackout in der Mitte hatten und jetzt haben wir wirklich alle Filme nochmal genannt. Ihr schreibt einfach in die Kommentare und Mails an uns und sagt uns, welche Filme wir vergessen haben, welche Filme ihr unterstützen würdet und gerne singt ihr auch nochmal das ein oder andere Ströflein von As the World Falls Down.
Ja? Das könnt ihr gerne tun. Wie erreichen uns unsere Fans, Mitch?
Indem sie uns eine E-Mail schreiben an die vorhin genannte E-Mail-Adresse mit 1977.
Potamus 1977, alles zusammen, @gmail.com.
Bitteschön.
Tut euch keinen Twitter, Fall. Aber das nutzt ja bald keiner mehr. Da sind nur noch Nazis unterwegs. Also wenn man sich da die Trends anguckt, denke ich mir, das ist doch scheiße hier.
Und wir haben heute überhaupt nicht über Facebook geredet.
Ja, deswegen erwähne ich kurz Twitter, damit ich nicht dazu bringe, das zu tun.
Danke, dass du mich getriggert und getwittert hast.
Das war ein schöner Spaß. Mitch, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal und schaut viele schöne Filme. Wow, wow.
Schöne Filme, genau. Die ich auch in meinem Letterboxd-Profil habe. Letterboxd.com/asteinhaus. Verrückt.
Verrückt und völlig crazy frog.
Da ist auch ein Kinderfilm bei meinen Top 4. Inside Out. Alles steht Kopf.
Nicht nur die Deutsche. Voll die Interpretation. Halloween. Was ist ja Halloween?